Noch 6 Spieltage bis zur großen Aufstiegsfeier. Kadepp, der Realismus-Podcast von Nordbayern.de, ist zurück nach einer kurzen Länderspielpause. Wir konnten uns selbst nicht mehr hören und haben deshalb verzichtet, letzte Woche eine Ausgabe aufzunehmen, was auch gar nicht in voller Stärke möglich gewesen wäre, weil sich Uli Dickmeier mit Corona infiziert hat und jetzt ein bisschen leidet daheim. Florian Zenger musste auf Kinder aufpassen und ich hatte einfach so keine Lust. Uli Dickmeier fehlt immer noch. Gute Besserung von Gute hier Besserung. Aus. Aber Flo Zenger ist da. Herzlich willkommen. Jawohl. Wie geht's dir?
Ja, immer noch erstaunlich gut.
Ja, das freut mich. Warum erstaunlich? Du bist doch so eine robuste Natur, oder? Du kommst doch mit allem klar.
Mit allen ja, weil ich so viele Kontakte habe.
Ja. Wohin?
Oh. In Ach der so. Schule.
Ja, ich muss erst wieder reinfinden. Also,
ich habe gerade mein Schreibtisch ist aus Glas, ich kann nicht auf Holz klopfen, aber
ich bin immer
noch um die Infektion rumgekommen, obwohl ich in der Schule arbeite.
Ein mittleres Wunder, aber jetzt fallen ja die
jetzt
Masken. Jetzt steigt
ab morgen wird das Risiko erhöht.
Steigt die Chance, dass du es auch mal bekommst. Ja. Wie ist es bei euch an der Schule? Auch, ne? Einfach also nur freiwillig oder gibt
genau,
so also es da
Genau, also man kann theoretisch, habe ich gelernt, mit Hausrecht arbeiten, allerdings wohl nur die städtischen Schulen, weil die städtische Behörden sind. Ich erzähle jetzt schon wieder irgendwas Juristisches und dann muss ich wieder zurückrudern, weil mich Thomas Gretlein, Grüße, zurechtweist. Zurechtweist. an den Städten, also bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, dass da der Behördenleiter, also der Schulleiter für die Klassen, in denen aktive Fälle sind, angeordnet hat, dass weiterhin Maskenpflicht besteht. Mhm. Bei uns ist es so, da gibt es ein kultusministerielles Schreiben, da heißt es, für solche Fälle wird es dringend empfohlen, aber man kann es wohl, wenn ich es richtig verstehe, nicht anordnen.
Okay. Das heißt, du bist auf das Wohlwollen der SchülerInnen angewiesen. Bist du eine Maske tragen?
Ich bin ein bisschen
oder?
auf meins angewiesen. Also ich bin jetzt länger mit mir schwanger gegangen und werde wahrscheinlich drauf verzichten, weil ich vom Sprechen hinter der Maske eigentlich seit Anfang dessen, dass das so ist, immer relativ schnell Halsweh kriege. Aber das kann natürlich auch Einbildung sein, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil normalerweise kann ich 5 Stunden sprechen, ohne dass mir der Halsweh tut.
Okay. Wir nehmen diesen Podcast ohne Masken auf, was aber kein Problem ist, weil wir weit voneinander entfernt sitzen. Der eine in, was ist das bei dir eigentlich? Ist es Zabo oder?
Das ist absolut Zabo.
Das ist absolut, der eine in absolut Zabo und ich in absolut Gostenhof. Und wir reden über, ja, auch Fußball. 1:3 in Heidenheim. Das Spiel ist jetzt seit 2 Stunden Geschichte, oder? Rechne ich da richtig? Ja,
ja, ungefähr.
Ja. War gar nicht so schön anzusehen, ne?
Aus verschiedenen Gründen, ja. Also es war ziemlich zäh.
Ziemlich zäh. Aus verschiedenen Gründen. Das weckt mein Interesse. Da reden wir doch gleich mal drüber. Außerdem über die Unterschiede zwischen Sarkasmus und Ironie, vielleicht ein bisschen Identifikation und was uns sonst noch so einfällt. Erstmal Thomas Korell mit unserem Sponsor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Florian Zenger hat gerade geraschelt. Ich habe ihn gefragt, mit was er da raschelt, weil ich großen Hunger habe. Und es stellte sich heraus, obwohl es kein Heimspiel unter Pandemiebedingungen war, dieses 1:3 in Heidenheim, ein Schokoriegel.
Maß ja, allerdings, oder? Nein, Atlas Smart Snacks.
Hm, noch nie gehört.
Ist die Firma von einem Bekannten, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Schmeckt richtig gut. Auch hochwertige Zutaten und.
Okay.
War jetzt gar nicht als Werbeblock geplant, aber man kann es ja machen. Ah
ja, wir sind ja noch eigentlich, das ist halt jetzt das Anhängsel an den normalen Werbeblock. Atlas Smart Snacks. Hört sich gut an. Mit Sitz im Fränkischen dann, oder?
Nee, mit Sitz in der Eifel.
Ja, okay. Wo auch immer die ist, Nürburgring sowas, ist das Eifel?
Ja.
Ich muss mir mein Leben und die Geografie immer sportlich erarbeiten. Egal. Gut, dann Grüße in die Eifel. Welche Geschmacksrichtungen gibt's, um dann den kulinarischen
Teil gleich mal? Oh, da gibt's ganz, ganz unterschiedliche. Also jetzt ist es so ein Sonderriegel mit Nougat. Die haben aber auch Zimtstern und Bananensplit und also ganz viel Verschiedenes. Eines schmeckt nach Geburtstagskuchen. Das ist auch sehr spannend.
Okay. Nach aber Fischstäbchen auch?
Nee, haben wir noch nicht.
Noch
nicht. Das wäre der nächste Schritt. Ne? Hast du schon probiert?
Die Fischstäbchenpizza? Nee. Mm. Nee. Das werde ich, auch nicht, nicht machen. Erstaunlich, dass man tatsächlich in den Schokosnack, Schokoriegelmarkt auch spät noch einsteigen kann. Ich dachte, der wäre aufgeteilt zwischen den Branchenriesen, aber Atlas Smart Snacks.
Die haben so als Fitnessriegel angefangen und dann relativ schnell gemerkt, dass das zwar so aufgeht,
dass keiner Bock
aber
hat
dass man in den Süßigkeitenmarkt dann über die Schiene auch noch reinkommt. Das ist halt, also die ist natürlich von den Produkten her und von den verarbeiteten Rohstoffen her sehr hochwertig. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so ganz günstig, aber gerade über die Schiene so, ne? Jeder will ein bisschen individuell sein und was Besonderes sein, da kommt man dann schon noch rein.
Hoffentlich beziehen die ihre Schokolade von anständigen Schokoladenverkäufern ein.
Es wird mir immer versichert, also von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
Die Rittersport-Diskussion sparen wir uns jetzt.
Bitte.
Ja, okay. Ein Flehen des Florian Zingers. Dann reden wir halt über Fußball erstmal ein bisschen und über dieses Spiel heute Nachmittag. Wolfgang Glas war in Heidenheim, ist mit dem Zug da hingefahren und hat erstaunlich wohlwollende Noten verteilt.
Fand ich auch.
Fandest du auch, ne?
Ja, war ich durchaus überrascht, dass da, dass ich
Dreier, hab
gar keine 5.
Ja, genau. Also dafür, dass es 1-3 ausging, war sehr nett. Ich habe ihn dann damit konfrontiert und er meinte, naja, es war doch eigentlich ein gutes Spiel. So, jetzt kommen wir. War es nämlich gar nicht, ne? Ein gutes Spiel.
Also ich fand es ganz, ganz spannend, dann Frank Schmidt danach zu hören. Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben. Mhm. Der Club war unheimlich spielstark, viel in Bewegung. Das war eine Menge Arbeit für uns.
Ja, danach sah es gar nicht aus.
Sah gar nicht, naja gut, aber das ist ja das, ne? Wenn es nicht nach Arbeit aussieht, dann macht man viel richtig.
Ja,
schon so, dass der Club nach dem, ne, jeder hat seine erste Chance, Heidenheim macht sie rein, der Club nicht.
Ja.
Danach schon spielbestimmend war, aber ich fand halt nicht, dass es so wahnsinnig effektiv war.
Ja.
Also das war so mein Empfinden. Es war so bis, man konnte so bis ins letzte Drittel kommen und dann aber hat man halt ganz oft sich gedacht, oh, ich gehe jetzt ins 1-gegen-1 und dann hängt man halt irgendwo fest. Das kann man vielleicht als spielstark bezeichnen, aber ich fand es gar nicht so, also ich fand es auch gar nicht so gut, aber vielleicht ist das wieder der Unterschied zwischen Stadion und Fernsehperspektive.
Das habe ich mir dann auch, kurz überlegt. Aber ein Eindruck, den auch ich hatte und vor allem schien es mir so, als wäre es den Heidenheimern eigentlich ziemlich egal, was der Club da so bis 20 Meter vor dem Tor macht. Weil sie wissen, dann stehen sie irgendwie zu siebt im Strafraum rum und da kommt nix so wirklich durch. Mats Müller-Daly hat nach dem Spiel gesagt, über diese, ich glaube, 20 Minuten nach dem 0:1, dass sie sich da den Ausgleich verdient gehabt hätten. Ja. Nee, ne?
Dafür das war alles irgendwie die klaren Chancen. Also ich find's ganz spannend, weil ich jetzt auch eine Twitter-Diskussion hatte, weil jemand das Spiel mit dem Ingolstadt-Spiel vergleichen wollte. Und ich fand eigentlich Ingolstadt viel aktiver als, also ich habe dann auch Zahlen nachgeguckt, ich habe noch keine für das Spiel, aber Ingolstadt hatte zum Beispiel die ganze erste Halbzeit eine höhere Formationslinie als der Club. Das fand ich jetzt da sicherlich nicht. Ich fand Heidenheim deutlich passiver. Die spielen halt einen unglaublich organisierten, tiefen Block. Also die stehen da hinten drin und lassen den Gegner kommen und sagen, ja, versuch doch mal da irgendwie durchzuspielen. Und das schafft man halt, wenn der gut gespielt ist, sehr, sehr schwer. Und also mir fiele jetzt auch kein Zweitligist ein, der da wirklich gegen so einen Block, der den wirklich auseinanderspielen könnte, wenn du so einen tiefen Block spielst. Also dafür sind sie ja Zweitligisten.
Ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich da gleich drauf kommen will oder ob ich nochmal einen Schritt zurückgehen will zu dieser. Fangen wir nochmal mit dieser ersten Gelegenheit des Spiels an. Zweite Minute, ich glaube 80 Sekunden oder sowas waren vergangen.
Handwerker. Ja, ich kam gerade mit dem Kaffee vor den Fernseher.
Ja, gerade noch so. Tim Handwerker teilt dann Duman und dann landet der Ball bei Pascal Köpke, der, keine Ahnung, 3 Meter vor dem Tor steht. Nicht im Abseits, höchstwahrscheinlich. Und nicht trifft, sondern Kevin Müller an den Kopf schießt. Erstens, hast du den besten Tweet des Tages über Kevin Müller rausgelassen heute? Die Gedanken von vielen Menschen hast du gebündelt, auch meine tatsächlich. Mehrmals habe ich heute drüber nachgedacht, an wen mich Kevin Müller erinnert und warum er mich immer so irritiert. Und du hast es, wie hast du es formuliert?
Ich habe es geschrieben, Müller gibt mir harte Türsteher vorm Schlagerbereich in einer ländlichen Großraum-Disco-Vibes.
Ja, exakt. Und zwar Mitte der 90er. Das ist wirklich.
Da fehlen die blondierten Haare, dann wär's perfekt.
Das stimmt, ja. Aber ich, also dieses, man muss es ja nicht einmal schlecht finden. Es ist nur ein astreiner Proll, so aus der Ferne betrachtet, was ja auch seine Berechtigung hat. Also, und ein guter Torwart offenbar, oder
meistens
schlechter,
ein guter Torwart, ja.
Oder da heute eher schlechter Angreifer?
Kann man schon auch machen, aber das ist, ne, das ist ja immer ein Zusammenspiel. Also ich traue mich bei Torhütern immer nicht so wahnsinnig viel sagen, weil das wirklich so gar nicht mein Metier ist. Da gibt's bessere Experten, deutlich bessere Experten. Aber an sich, ne, muss er ja auch erst einmal dastehen, ne?
Ja.
Also, und dann das Ding in irgendeiner Form auch halten. Klar, gibt sicherlich auch Angreifer, die das machen. Aber
nicht Pascal Köpke heute.
Nein.
Ja. Und dann ungefähr eine Minute später war das Spiel schon verloren, sagt zumindest Dieter Hecking, der im Stadion hinter Wolfgang Lars oder in der Nähe von Wolfgang Lars gesessen ist. Und Wolfgang hat ihn gefragt, wann dieses Spiel verloren war. Und Dieter Hecking sagte nach 3 Minuten, weil du darfst hier nicht in Rückstand geraten. Man hätte sich den Rest also sparen können aus Sicht des Sportvorstands. Dieses 1:0, wem wollen wir denn da die Hauptschuld geben? Thailand Duman, Kilian Fischer, Tim Handwerker, der Innenverteidigung, alle. Mhm. Also Tim Handwerker würde ich fast noch rausnehmen.
Würdest du?
Ja, würde ich, weil dieses, wenn dann
aber
der.
Aber er muss doch zumindest springen.
Ja, aber bringt es was gegen Tim Kleindienst zu
ja,
springen?
Aber wenn er springt und er macht das Ding trotzdem, sage ich nichts. Dann, aber so, ich meine, vielleicht störte ihn die Millisekunde, dass er das Ding nicht richtig anbringt. Also, dass er so gar nicht in den Zweikampf geht, sondern einfach nur, ja, okay, jetzt springt er. Es ist natürlich undankbar, weil durch das Verschieben der Kette steht er halt plötzlich gegen den 7,20 Meter großen Kleindienst. Das ist schon
ja.
klar, dass
und er hat
normal
ja
verliert.
Es gab ja in dieser Saison durchaus schon mehrere Szenen, in denen Handwerker genau in so einer Situation dann Tore verhindert hat. Deshalb würde ich ihn da rausnehmen und würde mich auf Thailand Duman und Kilian Fischer konzentrieren, die beide gegen Tobias Strobel.
Mohr.
Tobias Mohr.
Tobi Strobel ist der bei Schweinfurt entlassene Trainer.
Ah, siehste. Grüße.
Grüße an Tobi Strobel. Ja. Der wird noch ein Großer.
Glaube ich. Glaube ich auch. Dumann und Fischer lassen Mohr
sehr einfach flanken, ja.
Also sehr einfach flanken. Ja. Also das war interessierte Beobachter. Ja, und warum dann in der Mitte Handwerker gegen Kleindienst?
Ja gut, das ist ja, also eigentlich, das ist noch sowas, wo ich sage, ja, das hast du halt manchmal, wenn du die Kette nach außen verschiebst, ne,
ja,
dann rückt
also
halt
Schindler
jeder,
rückt, ja.
Genau, jeder rückt eine Station raus, wenn der Rechtsverteidiger ganz außen ist, dann ziehst du ja die Kette wie an einem, naja, so wie Perlen an der Kette halt weiter raus und dann rückt halt der Linksverteidiger auf die Höhe des langen Pfostens, das passiert.
Ja.
Deshalb sollten ja die Außenverteidiger vielleicht auch nicht so ganz kopfballschwach sein, aber es ist ja oft so.
Ja.
Vielleicht auch nicht so ganz klein, aber das gibt ja auch Gegenbeispiele, die das gut gemacht haben.
Zum Beispiel?
Philipp Lahm.
Da wusste ich, in dem Moment, wo ich zum Beispiel gesagt habe, wusste ich, dass du mir das jetzt um die Ohren haust. Aber ist denn Erik Wegesser, ist der kopfballstark? Weißt du das? Aus dem Stegreif.
Er ist zumindest von der Statur her näher an Kevin Müller als an Tim Handwerker, glaube ich.
Ja. Das stimmt. Wolfgang Glas hat in seinen Begründungen zu den Noten oder in seinen Texten zu den Noten dann auch noch geschrieben, so wird bei Handwerker, so wird es schwer mit der Vertragsverlängerung. Aber ich meine, muss ich wirklich Tim Handwerker um eine Vertragsverlängerung beim Club bewerben oder liegt das nicht
das
eher in seiner
eher
Hand?
Andersrum, ja.
Ja, ja.
Okay. Würde ich jetzt auch so sehen, irgendwie glaube ich auch nicht so ganz dran. Ne? Also da spricht schon, ne? Also du hast ja zum einen jetzt ne, Wegesser geholt, Linus Rosenlöcher kommt ja auch noch zurück. Du hast jetzt im Testspiel mit Nathaniel oder Nathaniel, der ist ja Oberpfälzer, Brown, auch einen U19-Spieler ausprobiert, der jetzt erstmal wahrscheinlich in die U21 aufrücken wird und da
ja.
Und da ja auch schon gespielt hat, 3 Spiele gemacht hat, richtig, das da richtig gut gemacht hat in den
ein Partien Oberpfälzer?
Richtig, ein Oberpfälzer, ja.
Wo kommt er denn her? Aus der richtigen Oberpfalz oder so Neumarkt oder sowas? Ja. Gibt es ja durchaus kleine Unterschiede.
Den Unterschied zwischen Moosbüffel und Oberpfälzern, oder wie?
Ja.
Amberg.
Finde ich. Amberg, ja, Amberg ist okay als Oberpfalz. Das,
Jugendverein ist der TSV Kümmersbruck.
Schön. Kümmersbruck. Naja, okay. Ja, also du glaubst eher nicht Tim Handwerker nächstes Jahr beim
SNS Nürnberg?
Ich glaub's
eher nicht, nee.
Okay. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was Martin Funk das letzte Mal in seinem Facebook Live behauptet hat zu diesem Thema, aber könnte was Ähnliches gewesen sein. Ich glaube, er wird keine Alternative haben, als beim ersten FC Nürnberg zu verlängern.
Meinst?
Ja.
Das habe ich mit dem Andi Grüße heute auch schon diskutiert.
Ja, Grüße.
Ob er tatsächlich was Besseres fände.
Ja. Und zu welchem Schluss ist Andi gekommen?
Nein. Ganz nicht, deutlich, ne? Ein deutliches Nein.
Ja. Und du glaubst, er findet was Besseres, oder?
Ja, ich könnte es mir schon vorstellen, weil ich meine, so viele Linksverteidiger gibt es jetzt auch nicht. Und dann ist er auch noch deutscher Linksverteidiger und könnte mir schon vorstellen. Ich meine, vielleicht ist es auch eher ein, ja, was ist denn tatsächlich besser? Ne, ist jetzt, was weiß ich, ich fantasiere jetzt ohne Wissen, ist jetzt Werder Bremen tatsächlich so viel besser als der Club? Ne? Wenn sie aufsteigen, vielleicht schon, aber will Werder Bremen, wenn sie aufsteigen, dann Tim Handwerker noch? Oder was ist mit Schalke oder Hamburg? Oder, na gut, Hamburg hat den anderen Tim. Die brauchen keinen Tim Handwerker, der wieder fit ist.
Ja. Aber, ne? Grüße.
Also, das ist halt so die Frage. Ne? Welches Level ist dann wirklich so viel besser? Und ne, bei Schalke weißt du auch nicht, wie die den behalten, ihren Linksverteidiger. Der ist ja, glaube ich, auch nur ausgeliehen mit dem unaussprechlichen holländischen Namen.
Es gibt holländische Namen, die für dich unaussprechlich sind. Das ist jetzt
ja, auch eine, ich weiß eine Neuigkeit. Nicht, ob Uwe Jan, ich weiß es nicht.
Wir sollten mal eine Sonderausgabe machen, in der du einfach 60 Minuten lang die Namen niederländischer Fußballspieler vorliest. Höre ich immer sehr gern. Sehr gern. Aber ja, ich kann mir einfach keinen besseren, in Anführungszeichen, Verein vorstellen, der sich...
Der ja, wir Team können uns ja eh nie einen besseren Verein vorstellen.
Ja, das stimmt. Aber naja, wir werden es sehen. Wir werden das Ganze mit großer Gelassenheit beobachten. Schlimm wäre es ja auch nicht, wenn Tim Handwerker bleibt. Oder?
Nee, aber es ist tatsächlich sowas, wo ich relativ entspannt bin, weil man ja da auf der Position schon gehandelt hat.
Ja. Und machen wir das Thema auch noch auf, weil Tim Handwerker vielleicht auch noch nicht so richtig für den ersten FC Nürnberg steht. Ich habe diese Woche mal Langeweile gehabt und habe dann aus Versehen eine neue Serie in den Nürnberger Nachrichten.
Aus Versehen?
Ja, tatsächlich aus Versehen losgetreten. Ich musste mir für einen nächsten Tag eine Geschichte über den Club überlegen, habe dann wie auch immer auf den beim Googlen auf den ersten Böller der Woche gestoßen, den ersten Böller der Woche, ein Online-Format, das es mal auf nordbayern.de gab, ein Videoformat, meine ich, und habe mir das kurz angeguckt und da sprach Hans Böller irgendwann im Jahr 2016, bilde ich mir ein oder sowas, über fehlende Identifikationsfiguren beim Club. Und dann dachte ich mir, ach, das klaue ich mir, das Thema, und habe dann das den Kollegen vorgetragen und dann kamen wir drauf, dass wir das Identifikation mit einem Sportverein doch eigentlich auf alle Nürnberger mittelfränkischen Erst- oder Zweitligisten übertragen könnten, also auf die Ice Tigers, die erstaunlich konstant derzeit in Sachen Personal sind, auf den HC Erlangen, der noch nicht mal in der Stadt spielt, nach der benannt ist, auf die Falcons im Basketball, die jetzt endlich eine Heimat haben, aber wo man auch nicht so genau weiß im Moment, wofür dieser Verein steht. Ja, egal. Und da habe ich beim ersten FC Nürnberg geschrieben, dass es im Moment beim Club so ein bisschen mangelt an Spielern, mit denen man sich als Zuschauer wirklich identifizieren will oder kann. Valentini natürlich ausgenommen, aber der sitzt auf der Bank und dann hat man so ein paar Leistungsträger, Tempelmann oder Kraus, die aber jederzeit weg sein können, genauso wie Schuranov oder Nürnberger, die immer mal wieder Verkaufsobjekte sind, Handwerker, der sich nicht entscheiden kann. Geht's dir mit Blick auf diese Mannschaft ähnlich oder widerlegst du mich und meine These hier jetzt innerhalb von den nächsten 3 Minuten?
Es ist schwierig, also, weil ich ja, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, es entwickelt sich ja, je mehr man mit dem Betrieb zu tun hat, immer mehr Distanz emotional.
Ja.
Und natürlich.
Was seltsam halt ist auch, eigentlich, ne?
Ja, ist es wirklich seltsam oder ist es halt doch der alte Bismarck-Spruch von Politik und Wurst und man nimmt den Profifußball noch mit dazu. Also, und es ist natürlich, ich glaube, es ist tatsächlich auch, also, aber das liegt vielleicht einfach auch am fortschreitenden Alter. Es fällt mir halt schwierig, mich als fast 40-Jähriger
begeistern.
Ja, und auch mit 20-Jährigen oder Mitte 20-Jährigen zu identifizieren. Also, weil das sind halt dann, und die dann zusätzlich ja noch jetzt nicht irgendwie aus, ist jetzt was anderes, wenn das jetzt jemand aus der U21 ist, den ich halt, was weiß ich, vorher schon 2 Jahre lang gesehen habe und dann begleite. Also Fabi Nürnberger ist ja da so ein Fall, den habe ich ja vorher schon gesehen.
Ja.
Das ist vielleicht noch am ehesten, dass man über die Schiene dann eine Form der Identifikation oder zumindest des Mitfieberns, des Hoffens, dass sich da was entwickelt, dann daraus entsteht. Ich glaube, das ist schon schwierig und dementsprechend, aber das wird wahrscheinlich auch vielen so gehen, weil du, aber halt im Sinne von, das ist halt der Profifußball, dass du halt wenige Thomas Müllers hast, die halt bei einem Verein die ganze Zeit sind,
ja.
Die in irgendeiner Form im Guten wie im Schlechten auch für, das ist ja bei Müller ganz extrem so, der steht ja im Guten wie im Schlechten für den FC Bayern.
Aber das war doch auch schon anders beim ersten FC Nürnberg. Also allein wenn man auf den letzten Aufstieg blickt, habe ich so das Gefühl, das war eine Mannschaft, die man mögen konnte mit Hanno Behrens, mit Michael Ischak, mit selbst Kevin Möwald, der dann nach dem Aufstieg ja Nürnberg
verlassen hat. Aber wäre das auch so gewesen, wenn die nicht aufgestiegen wären? Oder verklärt man da im Rückblick nicht einfach den Moment auf dem Balkon von der Geschäftsstelle zu einem identifizitätsstiftenden Ereignis?
Das kann durchaus sein, aber ich so ganz möchte ich mich da noch nicht davon abbringen lassen. Ich fand schon, dass auch Tim Leibold oder sowas diesen Verein verkörpert haben. Und jetzt gibt's ja immer noch welche, die diesen Verein relativ gut repräsentieren, aber so die emotionale Bindung, finde ich, ist bei den meisten eher nicht gegeben. Aber vielleicht verkehre ich da.
Mischung, auch, vielleicht eben auch noch so ein bisschen die Pandemie als zusätzliches trennendes Element. Ne? Also man ist noch weiter weg.
Ja.
Man war jetzt, ne, jetzt haben wir heute das erste Mal wieder Vollauslastung gehabt. Dementsprechend waren auch die Fans lange weg in irgendeiner Form. Du bist selber auch sehr lang weg im Sinne von, du hast ja wenig, ich meine, wie viel Kontakt mit den Spielern hast du denn jetzt wirklich im persönlichen Gespräch? Ich meine, das hattest du ja vor der Pandemie, hattest du ja immer die Möglichkeit nach dem Training. Du warst halt in irgendeiner Form täglich im Kontakt. Und das hast du jetzt ja quasi gar nicht mehr. Und ich glaube, bin ich auch relativ pessimistisch, dass das in irgendeiner Form wieder kommt.
Ja. Ich auch. Und ja, das ist auch ein Punkt. Vielleicht, ich habe da auch mit Robert Klaus nach dem einzigen öffentlichen Training in der vergangenen Woche mal drüber gesprochen, über dieses Identifikationsding und sowas. Und da war natürlich auch ein Thema, dass das durch dass auch Publikum und Mannschaft schwer eine Verbindung aufbauen können, wenn sie sich nicht wirklich sehen können, weder im Stadion noch am Trainingsplatz, sondern halt meistens über nur im Fernsehen. Und Klaus hat dann auch gesagt, dass die Identifikation mit dem Verein schon da ist, aber dass sie halt auch erstmal diesen Verein kennenlernen müssen. Und selbst das ja schwierig war in der Pandemie, weil alle anderen Angestellten oder viele andere Angestellte halt im Homeoffice oder sonst was verbinden und die Abteilung Sport dann da halt relativ oft alleine am Pfalzner war ja unterwegs. Also, durchaus Punkte, aber
Ja, wäre ja jetzt spannend, wie das dann mit in den anderen Vereinen ist, ob dann die Identifikation da eine andere ist, trotz Pandemie oder.
Das wäre nochmal ein Ja. Also du meinst bei den anderen Nürnberger.
Ja, Erlanger bei den anderen Vereinen. Sportarten, ja, ne? Ja, also ja. Basketball, ja, Eishockey, Handball.
Bin gespannt, was dabei herauskommt. Am kommenden Donnerstag erscheint die nächste Folge dann mit den Nürnberg Falcons, die jetzt, glaube ich, auch gerade Basketball spielen, während wir hier aufnehmen. Aber ja.
Der Kollege Gloser twittert zumindest drüber.
Der Kollege Gloser twittert, der in seiner unfassbar ewig währenden Elternzeit.
Der ist doch jetzt schon 3 Jahre in Elternzeit. Das Kind ist erst 1.
Ja, das ist wirklich, also alles richtig gemacht, dieser Gloser. Und manchmal muss er dann doch raus. Er hat kürzlich mal mitkommentiert irgendein Spiel der Falcons, bei dem ich zu Besuch war und es vergessen habe, hier im Podcast zu erwähnen. Geht zu den Falcons, es ist sehr schön, diese neue Halle ist wunderbar. Das einzige Problem ist dann, dass man den Live-Kommentar von Reinhard Wörlein im Internet nicht hört. Oder damals den von Reinhard Wörlein und Sebastian Gloser, die dann aber also auch...
Deshalb warst du dort, damit
die dann hören musst. Die dann auch im Livestream nicht zu hören waren, weil es große technische Probleme gab, die man sonst nur von Kadepp kennt, aber die Falcons jetzt behoben haben. Und ja, Grüße an dieser Stelle an die beiden. Dann beenden wir diese Identitätsdiskussion gleich
war,
wieder.
War das eigentlich der Text, wo du dann kritisiert wurdest, dass du
warum ich nur
ironisch oder ja, war das ein anderer?
Nee, das war tatsächlich auf den Text bezogen. Und zwar hat mir, muss ich den Namen schnell raussuchen.
Wenn du das darfst.
Ja, zumindest kann ich den Vornamen. Monika hat mir geschrieben, werter Herr Keblawi, was haben Sie für ein Problem, dass Sie nur sarkastisch über den Club schreiben? Und das beim mehr oder weniger ersten Text in diesem Jahr, der einigermaßen seriös angelegt war. Und vor allem sarkastisch und ironisch sind ja dann doch zwei verschiedene Dinge. Und ironisch sehe ich ein, sarkastisch bin ich sehr, sehr selten. Oder würdest du dem widersprechen?
Würde ich zu verletzend ist es nie. Und dann ist es nicht
nett, sarkastisch. Ne? Ja.
Nee, ironisch ist es immer...
Oft. Oder wie Michael Oenning mal sagte nach irgendeiner Pressekonferenz, und dann stehst du da mit deinem süffisanten Lächeln. Ich finde, das fasst doch meine Beziehung zum ersten FC Nürnberg ganz gut zusammen. Ja, also kein Sarkasmus, nur Ironie. Aber schon länger keine Beschimpfungen mehr, außer ja von Monika jetzt.
Ich ja, nicht, das war auch.
Ist keine wirkliche
nicht Beschimpfung. Mal wirklich beschimpft.
Ja.
Also selbst die Aufforderung, doch mal eine Woche Pause zu machen, war sehr zivil.
Ja, finde ich auch. Wenn Schäffer ein Tor macht, dann renne ich nackig auf.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das sollten wir unbedingt erwähnen.
Ja. Lukas FCN hat jetzt eine Aufgabe vor sich. Die Frage ist, wann er nackig über den Hauptmarkt rennt, nach dieser Twitter-Ankündigung und nachdem Scheffler tatsächlich ein Tor geschossen hat. Wir würden es live begleiten, Lukas, wenn du uns Bescheid sagst.
Genau, dann zur Live-Ausgabe machen wir.
Ja. Vielleicht rennen wir auch mit, höchstwahrscheinlich nicht nackig, aber das ist Verhandlungssache.
Zur Unterstützung.
Ja, zur Unterstützung. Wohlwollender Applaus aus unserer Richtung ist dir sicher.
Ja.
Okay. Zurück zum eine Klammer wollte ich noch zumachen. Ach so, wegen dieser, dass es so schwierig ist, wenn Heidenheim dann erstmal einen Vorsprung zu verteidigen darf, gegen die zu spielen. Jetzt haben aber doch die Nürnberger einige Spieler in der Startelf gehabt, von denen man zumindest vermutet, dass sie im sogenannten 1 gegen 1 besser sind als der Zweitliga-Durchschnitt. Hat aber auch nichts gebracht gegen diese Manndeckung,
naja, gut,
wie Mats Möller-Daly empört angemerkt hat,
wie oh Heidenheim gespielt hat. Unlautere Mittel. Mhm. Ja, ich denke schon, dass es ziemlich schwierig ist, weil selbst wenn du dich zum entscheidest, ins 1 gegen 1 zu gehen, gegen so einen relativ oder teilweise auch sehr tiefen Block, du hast ja dahinter dann meistens noch einen. Ja. Und meistens ist halt das 1 gegen 1 auch kein wirkliches 1 gegen 1, sondern ein 1 gegen 2 oder ein 1 gegen 3 und dann ist es halt schwierig. Ich habe da gestern mit Christian Fjell nach dem U21-Spiel auch länger drüber gesprochen, weil die U21 das gleiche Problem hatte. Die sind
gegen Burghausen.
Da stand Burghausen, die waren allerdings zu 10. Es stand 2-1 für Burghausen und die standen auch sehr, sehr tief. Und da war dann eben auch oft die Entscheidung, plötzlich ins Dribbling zu gehen, obwohl man den Ball halt nochmal rauslegen hätte können und mal anders aufbauen hätte können und dann versuchen können, hinter die Kette zu kommen, ist man halt auch oft ins Dribbling gegangen und das war halt dann meistens ein 1 gegen 1 oder ein 1 gegen 2 oder manchmal Paul Besson hat, glaube ich, einmal ein 1 gegen 5 probiert. Das hat auch nicht geklappt.
Respekt dafür. Das finde ich, ja. Sowas finde ich dann schon wieder gut. 1 gegen 5 ist
ja
cool.
Ja, aber es ist halt dann schwierig. Also du, selbst der beste Fußballer kommt irgendwann zu Fall, wenn er und verliert den Ball, wenn genug Gegner da sind.
Aber der U21 ist der Ausgleich noch gelungen.
Das stimmt.
Ja. Warum? Was haben die anders gemacht als die erste Mannschaft in Heidenheim?
Die hatten nur 10 als Gegner.
Ja.
Und nicht 11. und sie sind halt dann irgendwann tatsächlich, also ganz spät, dann hatten sie doch so ein paar Situationen, wo sie halt dann dahinter gekommen sind und haben halt den Ball dann in den Rücken spielen können. Aber es war jetzt nicht so, dass es unbedingt zwingend, weil das kann auch 3-1 ausgehen. Die haben auch noch ein paar Situationen, wo sie ganz blöde Querpässe spielen. Außenverteidiger spielt einen schlechten Querpass und der Angreifer spritzt dazwischen. Kann man die Klammer gleich zum 2-0 von Heidenheim.
Ja, endlich bringen. Ein Handwerkerfehler. Ja, aber wollen wir diese. Ein handwerklicher Fehler. Wollen wir diese Dribbelkünstler des ersten FC Nürnberg schon aus der Verantwortung entlassen? Also Mats Möller-Daly, Thailand, Duman, auch
Lukas Schleimer
sind ja doch welche, die sich unter anderem in ihrer Spielweise darüber definieren, dass sie technisch
gut bei Schleimer. Ja, aber sie brauchen schon auch, also sie brauchen schon auch ein bisschen Platz und den Platz hatten sie halt nicht.
Aber dann stehen dahinter noch Fabian Nürnberger und Lino Tempelmann, die auch eigentlich zu den technisch besseren Spielern der Liga
gehören. Ja, die aber eher schon mehr mit Auge und mit Passspiel arbeiten und auch da.
Es
gab
schön,
halt einfach keinen Platz.
Wie freundlich
also, das ist so
du
einfach. Heute immer
widersprichst.
Ich finde es halt, ich glaube, man tut sich immer einfach, also mir ist es auch aufgefallen, ich glaube, es war Schweden bei der WM oder so, wo dann auch, ja, das ist ja so, die spielen, klar, es ist Antifußball, also das ist absolut richtig, das ist, du stehst da und machst, und es sieht so aus, als würdest du nichts machen, aber es ist unglaublich anstrengend und schwierig, das
ja,
so
ja
zu spielen.
Ja, da will ich gar nicht widersprechen. Und es ist ja tatsächlich so, wie es Robert Klaus vor dem Spiel, glaube ich, mehrmals gesagt hat und wie es jetzt seit Jahren immer wieder an der Tabelle abzulesen ist. Heidenheim ist ja einfach inzwischen auch eine Mannschaft, die sehr regelmäßig zumindest zum erweiterten Kern der Spitzenmannschaften gehört. Also die Heidenheim hört sich halt immer so bescheuert an, aber ist halt trotzdem eine gute Zweitligamannschaft. Und
ja, naja, ich meine, das ist nicht umsonst haben die auch schon Relegation nach oben gespielt. Also
ja. Für mich sind das alles gute Fußballer, hat Robert Klaus, glaube ich, gesagt, als ich ihm mal wieder die Aufstellung von Heidenheim vorgelesen habe mit lauter Namen, die man nur dann kennt, wenn man in Heidenheim aufgewachsen ist oder sowas. Aber er hat gesagt, er kennt die alle. Du
ja,
wahrscheinlich auch, ne?
Ja, es wäre ja auch schlecht, wenn man dir als Zweitliga-Trainer oder als Mensch, der viel zweite Liga guckt, man sollte die schon.
Aber das sind schon da ist viele so langweilige Greipels und sonst was dabei.
Ja, naja, gut, der ist ja nicht mal, Greipel
der Klose
ist ja nicht mal,
hat nicht mal
so wahnsinnig
dürfen
oft.
Ja.
Hat heute spielen dürfen, aber normalerweise wäre der.
Hat heute spielen dürfen. Siehst du, so, das ist ja das Heidenheim-Problem. Da, die haben ein natürliches Schutzschild, dass ich die einfach nicht wahrnehme. Ich habe keine Ahnung, wer bei denen dann, bis auf Kevin Müller und Tim Kleindienst, alle anderen. Naja, ja, das ist jetzt,
die haben mit Mainka und Hüsing wahrscheinlich eines der besten, oder wenn nicht sogar das beste Innenverteidiger-Duo in der zweiten Liga. Also,
ja, aber will man das wissen? Will man wirklich so viel über Heidenheim wissen?
Ich weiß nicht. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Lebensentscheidung. Die trifft man oder man trifft sie nicht. Das
ja, dann gibt's auch kein Zurück mehr, oder?
Wenn man weiß, dass, Melvin Ramusovic bei Heidenheim spielt und bisher kaum zum Einsatz kam, aber einer der wenigen Jugendspieler vom FC Heidenheim ist, dann ist man einfach verloren.
Ja, okay. Ich wäre auch in Zukunft nichts über die Aufstellung des ersten FC Heidenheim wissen. Die so viel Unprofessionalität gönne ich mir zu all meiner anderen Unprofessionalität noch
dazu. Und
der
ganzen Ironie.
Ja, genau. Und dem Sarkasmus und was weiß ich. Ja, wie sind wir jetzt dahin gekommen auf dieses für mich eher peinliche...
Du wolltest noch die Dribbelklammer schließen.
Ach so, genau, ja. Und du hast sie einfach abgewehrt und mich dann in die nächste Falle gelockt, in der ich mich lächerlich mache, weil ich die Heidenheimer Mannschaftsaufstellung vom 3. April 2022...
Spiel quasi gerade so wie Heidenheim, ne? Abwarten und dann konnte...
Ja, und zack, eine Schelle verteilen. Das ist ja auch Mode zurzeit. Verbale oder echte Schellen.
Oder echte Ohrfeigen. Aber ja, echte Ohrfeigen, da denke ich mir halt, naja, jetzt werde ich doch politisch, ne? Aber du bist in dieser Halle und da sitzen Pocher, Daum und Klaus Strunz. Und ich ohrfeige Oliver Pocher. Da ist Klaus Strunz. Die Chance muss ich doch nutzen, wenn ich. Also nicht, dass ich jetzt, ne, jetzt muss ich wieder natürlich. Gewalt ist abzulehnen, aber gegen Oliver, warum Oliver Pocher und nicht der andere?
Ja.
Aber gut. Aber das Schöne ist natürlich, du hast wieder Christoph Daum und Christoph Daum schaut, glaube ich, immer in aufregenden Situationen genauso.
Ja, ich glaube, der hätte auch, wenn er die Schelle kassiert hätte, hätte das auch gar nicht
genauso geguckt.
Mitbekommen. Ja, genau. Das wäre. Wo war das im Zug mit diesen
Ultras? Mit den Ultras, ja. Da war.
Hat aber keine Schellen bekommen.
Nee, es war nur irgendein, einer, weiß gar nicht wer, der dann kommentiert hat, ja, aber auf Kokain kann er nimmer sein.
Ja.
Dann bist du nicht so ruhig.
Nee, naja, ich habe keine Ahnung.
Da rede ich mich jetzt auch leicht. Keinerlei einschlägige Erfahrung.
Ja, schwierig. Und dass wir es jetzt nochmal ausprobieren, ist vielleicht auch albern. Jetzt, da wir mittelalte Menschen geworden sind. Das war jetzt mal ein schöner Schlenk. Der hat mir das, heute schaffen wir es sogar ohne diesen ganzen Kulinarik-Quatsch trotzdem noch ausreichend absurde Sachen zu diskutieren. Mich wundert ja vor allem, warum es Schellen waren. Also, glaubst du,
das stimmt. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, ja, also.
Also ich meine, die hätten ja auch mit der Faust zuschlagen können.
Ja, genau. Aber anscheinend, das sind wir jetzt beim Männlichkeitsbild. Ne? So eine Ohrfeige gilt ja als weiblich, das ist wahrscheinlich noch demütigender.
Mhm. Ja.
Also aber das ist jetzt vielleicht auch überinterpretiert mit meinem kulturwissenschaftlichen Studium. Keine Ahnung.
Nee, das gefällt mir, die Interpretation. Interessant wäre es jetzt noch, die Kollegen im Fürther Flachpass machen ja immer so eine, ich glaube, Top 3. Grüße an die beiden übrigens, an Chris und Michael Fischer, die, wie mir Michael Fischer gerade erzählt hat, heute Vormittag 45 Minuten schon aufgenommen hatten. Und dann war die Datei futsch. Jetzt müssen sie nochmal aufnehmen. Und das sage ich jetzt dummerweise.
Das habe ich mit ihm auch schon gemacht.
Ja, das sage ich jetzt dummerweise, da wir in die 45. Minute dieses Podcasts kommen. Da, heieiei. Aber
bei mir sind schon 49, ich habe das vorgeplänkelt schon
okay.
Mit aufgenommen.
Das ist gut, weil du das sammelst gegen uns. Die Top 3 der Menschen, denen du gern mal eine Schelle geben würdest, wäre sehr interessant, aber dann wird es wahrscheinlich wirklich...
Justiziabel.
Ja, genau. Und deshalb.
Da müssen wir wieder schneiden.
Deshalb sparen wir uns das. Und wollte ich zu diesem Themenkomplex noch irgendwas? Gerade hatte ich noch einen Gedanken und jetzt ist er weg. Naja, ein klassischer Keblavi. Ich versuche mich zu erinnern.
Möglicherweise auch das, was Tim Handwerker da hatte, als er den Pass spielt.
Ja.
Ein Gedanke, ja. Und dann war er weg.
Ja, was war der Gedanke von Tim Handwerker vor diesem
Jahr? Naja, wahrscheinlich das Entlasten über, also quasi nochmal neu aufbauen, über die andere Seite, passt zur Mitte und dann aber so schlampig.
Ja, da, die hatten nach 12 Minuten gab es schon mal so eine Situation, wo Christian Matenja irgendwie versucht, das Spiel cool aufzubauen und das Ganze dann in einem Fassgegentreffer mündet, dann haben auch in der 12. Minute, glaube ich, nochmal Sörensen und Handwerker größere Probleme gehabt nach einem langen Pass der Heidenheimer. Also so defensiv super souverän war das.
War es heute nicht.
Nee.
Das ist richtig. Ich meine, das sieht man ja dann auch, wie das 2-0 entsteht. Also.
Ja. Ich müsste jetzt mal nachschauen, wie viele Punkte der erste FC Nürnberg bei den letzten Aufstiegen nach dem 28. Spieltag hatte, dann könnte ich
nochmal die nächste Schelle dir abzuholen.
Diese sehr schön. Genau, das wollte ich, genau die Schelle, die ich bekommen habe von Robert Klaus, nachdem der Kollege Nico Gehle von der Bild-Zeitung einen Tag nachdem ich diese Geschichte geschrieben hatte, mit jetzt ist der Aufstieg praktisch sicher, weil so viele Punkte nach 27 Spieltagen wie bei allen Aufstiegen mehr oder weniger. Und dann schaute Robert Klaus sehr entgeistert und adelte dieses Ding dann als die, ich glaube, dümmste Statistik des Jahres oder sowas. Da habe ich kurz Beschwerde eingelegt, weil ich doch 100 Zeilen darüber geschrieben habe. Aber naja, er sagte dann, das ist ja nur noch Aberglaube. Vielleicht hat er da einen Punkt, wie man heutzutage sagt.
Ja, ja. 47, 49 und 49.
Waren das nach den
letzten drei? Ja.
Also Aufstieg jetzt dann doch wieder abgesagt.
Ja.
Weil 46. Aber es lässt sich ja kein Muster mehr erkennen, deshalb.
Nein, es lässt sich kein Muster mehr erkennen. Aber am 28. Spieltag hat er, wenn er aufgestiegen ist, anscheinend nie verloren.
Ja. Tja, naja, da stricke ich schon wieder 120 Zeilen draus. Ja. Gebt mir noch 2 Tage des Nachdenkens, dann kommt der nächste Kracher. Also Handwerkerfehler und dann kann Christopher Schindler das 0-2 mit einer Grätsche nicht mehr verhindern. Und Maurice Malone, den habe ich mir gemerkt, trifft gegen Christian Matenja.
Ja, das Tor ist meine Schuld.
Okay, weil?
Weil ich also in meiner Taktiktafel explizit geschrieben habe, dass er noch keine Torbeteiligung hat.
Ja, okay. Herzlichen Dank. Also Beschwerden an Florian Zenger, bitte.
Dabei hatte er schon eine, aber halt im Hinspiel, weil er da das Eigentor macht.
Ah. Standardsituationen. Wollen wir das? Also wir sind schon so weit. Ich weiß gar nicht, warum wir heute so.
So intensiv über Fußball reden.
So intensiv über Fußball reden und es trotzdem mir zumindest nicht langweilig wird. Wollen wir über Standardsituationen auch noch sprechen?
Ja, ist ja die spannende Variante.
Ja, welche spannende Variante?
Naja, man täuscht an, dann laufen die tief, dann täuscht man nochmal, dann laufen sie nochmal tief und dann verschiebst du die Abseitslinie und hast mehr Platz, dein Ding anzubringen, aber bringst halt die Flanke dann schlecht oder verboxt den Pass oder machst sonst irgendwas.
Ja, auch da haben wir mit Robert Klaus darüber gesprochen nach diesem Training, weil sie da Standardsituationen geübt haben und das sah auch da im Training jetzt nicht so wirklich geil aus. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn glaubt, dass seine Mannschaft eine gute Standardmannschaft ist. Und dann hat er gelächelt und gesagt, noch nicht. Und er hat gesagt, die Gier fehlt ihnen da oft. Also er gibt, glaube ich, noch nicht mal so den Standard hereinbringenden die große Schuld, sondern denen, die im Strafraum warten und dann nicht an den Ball kommen.
Ja, das, aber ich find dieses Wort so komisch, weil das hat er jetzt ja, glaube ich, auch noch mal.
Heute nochmal.
Ja, aber heute genau, die Gier, Tore zu machen, hat ja heute gefehlt.
Ja.
Ja, also, ich weiß nicht, bei Gier habe ich irgendwie so, was weiß ich, so Kobolde, die irgendwie Gold holen wollen oder so im Kopf.
Und ja, genau. Deshalb ein sehr gutes Sprachbild von Robert Klaus. Der Club der Kobolde müsst ihr werden. Das könnte man als Podcast-Titel, Club der Kobolde. Naja, aber das ja, gibt's eigentlich Expected Goals Werte für Ecken? Eckstöße? Also haben die so ein, haben die wie ein Elfmeter so ein?
Nein, weil du brauchst ja einen Abschluss.
Ja.
Also, das ist, du kannst schon so, ich glaube, was weiß ich, insgesamt 3 oder 4% die Tore, die aus Ecken entstehen, aber das ist kein Expected Wert, weil du natürlich immer gucken kannst, wie fliegt denn der Ball, kommt überhaupt ein Abschluss zustande, sowas.
Aber der Club in dieser Saison unterdurchschnittlich, was die Ausbeute da betrifft, irgendwie nach ruhenden Bällen, wie wir ja auch gerne sagen. Ja,
werde ich jetzt kniefieselig, weil ein Elfmeter ist auch ein ruhender Ball, aber kein Standard.
Ja. Entschuldigung, dann nehme ich das mit dem ruhenden Ball zurück und gehe auf Freistöße und Eckstöße.
Freistöße, ja.
Ja, es, ja. Das kann man wahrscheinlich auch nicht mehr ändern jetzt, oder? Das.
Nee, also tendenziell würde ich sagen, da wird's dann wirklich schwierig, weil du bist halt jetzt auch in so einer Phase, das ist so ein, ja klar, also er hat es ja dann auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, na klar übst du da noch dran, ja, aber bist irgendwann schon auch so an dem Punkt, wo die Abläufe halt einstudiert sind, manches ist dann sicherlich auch ja Zufall bis zum gewissen Grad, also von daher, ich habe jetzt gerade mal, weil du gefragt hast, rausgesucht, es gibt, also das war nach dem 27. Spieltag, es gibt eine Expected Goals Wertung für die einzelnen Teams nach Ecken.
Mhm.
Die gibt's, da ist, weil das ist natürlich dann auch immer ein bisschen von der Anzahl abhängig, aber da tut sich Karlsruhe zum Beispiel hervor, weil die auf 4,6 Expected Goals aus 128 Ecken kommen. Ne? Der Club kommt auf 2,5 aus 133 Ecken.
Mhm.
Kann man dann schon relativ gut ablesen. Ich meine, ja, es gibt Vereine wie Aue, die haben aber auch nur 89 Ecken und kommen dann halt auf 0,77 Expected Goals.
Also noch schlechtere.
Noch schlechtere, genau. Ja.
Aber ist das nicht fahrlässig, auf diese Elemente? Es gibt ja immer wieder
Mannschaften. Ich glaube ja nicht, dass es Absicht ist. Also ich glaube ja nicht, dass man absichtlich darauf verzichtet.
Ich glaube auch nicht, dass man absichtlich darauf verzichtet, aber vielleicht es nicht ausreichend übt. Zumal ja dann doch wieder, wie heißt dieser von Sky geadelte Standardspezialist beim
Keine
Club.
Ahnung. Also, hat schon so lange nicht mehr gespielt. Ich hab's vergessen.
Da sind wir ja auch wieder bei bei dem Thema, dass es durchaus Spieler gibt beim ersten FC Nürnberg, dem man zutraut. Ja, aber
war es nicht so, dass die Standard oder die Tore nach der Ecke eher nach Ecken von Mats Möller-Daly gefallen sind? Aber da bin ich jetzt.
Ja, wenn das eine.
Möchte ich mich nicht festlegen, aber.
Schade.
Noch abzurunden, ne? Also
ja.
Der Club kommt auf 3 Tore nach Standardsituationen, also Ecken, Einwürfe und Freistoßflanken. Das ist der zweitschlechteste Wert in der Liga. Aue hat 2. Anteilig sind es 8%. Das ist der schlechteste Wert.
Okay. Und was sind die besten Werte?
Der beste, also es sind 13 Standardtore haben Regensburg und der KSC und Regensburg ist mit 30% da auch auf 1. Also 30% der Tore aus runden Bällen.
Ja, wobei das ja jetzt ein Wert ist, also wenn du halt.
Jetzt habe ich selber runde Bälle gesagt. aus Standards. Wobei die haben gestern noch eins gemacht, also sind es jetzt 14.
Ja. Wobei der Anteil an der Gesamtzahl der Tore ja jetzt eher wenig aussagt über...
Ja, sagt bei Regensburg, sagt es halt, also bei Regensburg hat zusätzlich noch 10 Fernschusstore, genau wie der Club. Die haben halt aus dem Spiel quasi gar keine Tore.
Okay, ja, sympathische Mannschaft, Jan Regensburg. Ja, ich denke noch ein bisschen drüber nach, über dieses Standardthema, aber davon sollen wir uns jetzt nicht aufhalten lassen. Wobei, zum Spiel gibt's gar nicht mehr so viel zu sagen, weil dann eigentlich nichts mehr passiert ist. Lukas Schleimer hatte noch so eine Halbchance.
Ja, ne, und Heidenheim stand dann noch tiefer.
Ja, so eine aber Zeit da geht's auch noch keine Zahlen dazu, ne?
Nee, es gibt's noch nicht. Letztlich ist es aber, man darf sich auch schon mal auf sein Auge verlassen. Man muss es nicht immer mit Zahlen machen, weil ich glaube, das war ja auch auffällig, ne? Also da richtige Abschlüsse haben sie nicht, der Club. Heidenheim hat dann ja auch irgendwann umgestellt und hat dann dadurch, das hat Schmidt nach dem Spiel ja auch gesagt, also bis zur Umstellung mit den Wechseln fand er es selber nicht so wahnsinnig gut in der zweiten Halbzeit und danach war er aber eigentlich dann doch so zufrieden, weil dann kam auch nicht mehr viel.
Dann kam also nicht mehr viel dann.
Das hat sich der Chancen Club auch waren sie halt nicht.
Ja, gefügt irgendwann, hatte man den Eindruck.
Ja, man hat so wirklich das Gefühl gehabt, sie denken sich, heute wird's nix. Und dann
wurde es auch nichts. Ja. 0-3 noch, Tim Kleindienst, ja, und Manuel Scheffler, der dafür sorgt, dass jetzt jemand.
Dass Lukas nackt über den Hauptmarkt
rennt. Entschuldigung, ich musste einen Schluck trinken, um einen Hustenanfall vorzubeugen. Was sagt uns das jetzt? Nee, anders, was es mir sagt, weiß ich ja. Was sagt es dir jetzt über die Aussichten im Aufstiegsrennen des ersten FC Nürnberg? Unverändert?
Ja. Steigen ja nicht auf.
Ja, warum denn? Was ist denn mit dieser... heute ein Sieg und es wäre aber wirklich sehr wahrscheinlich
Ja, aber sie haben ja nichts gewonnen.
Ja, und trotzdem sind es nur, keine Ahnung, 6 Punkte oder sowas. 5 Punkte, naja. Ja,
klar, es sind 5 Punkte, Darmstadt kommt, wenn du Darmstadt schlägst, bist du auf 2 Punkte an Darmstadt dran, hast dann noch 5 Spiele. Ja, das ist schon alles richtig, aber ich glaube, so, das sind halt genauso die Spiele, wo du halt dann siehst, es reicht halt vielleicht nicht ganz für oben. Ne? Du hast halt noch alle 4, die vor dir stehen. Klar kannst du sagen, das ist dann die Möglichkeit, dass du es noch schaffst. Aber es ist halt, ich fand es, ne, dass wenn man jetzt in so einem Spiel auch die Mittel eben nicht findet, gegen den Gegner zu bestehen, vielleicht auch ein bisschen Pech hat. Manchmal hat ja so eine Saison auch ein Narrativ, ob man will oder nicht, das passt schon alles irgendwie. Also es sowohl objektiv als auch gefühlt reicht's halt nicht ganz.
Naja, wir werden sehen. Wirklich diese Diskussion jetzt gleich wieder ab, weil es so viel Pessimismus und Realismus, das lasst euch nichts einreden, der erste FC Nürnberg steigt locker auf. Wenn er es denn überraschenderweise nicht täte, glaubst du, das ist eine Mannschaft mit Perspektiven auf eine noch schönere Zeit? Oder so wie es der Kommentator auf Sky heute formuliert hat? Oder ist es eher so, dass dann der nächste Neuaufbau anstehen würde?
Also ich glaube, Neuaufbau ist übertrieben. Also wenn du jetzt du kannst dir ja die Aufstellung von heute mal angucken und kannst eigentlich sagen, naja, gut.
Die kenne ich sogar, die Nürnberger Aufstellung. Ja.
Tim Handwerker wird vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, dass der nicht mehr da ist. Vielleicht ist das auch nicht der Fall und er ist da. Und die anderen 10 sind ja, die anderen 10 sind ja weiterhin da.
Ja.
Lino Tempelmann, kleines Fragezeichen. Bei allen anderen hat es der Club mehr oder weniger in der Hand. Von daher, ne, und von den eingewechselten, naja, gut, Kraus ist weg, Schuranov heißt, er stünde zum Verkauf, Dovedan ist weg, das, aber.
Ach Gott, wie konnte mir das passieren, dass wir dieses Thema vollkommen ausgespart haben, naja.
Aber ich glaube, also, so viel, es passiert wird sich nicht. Was, ne, Ja, es wird sich natürlich was verändern. Ich meine, bei jedem Zweitligisten außer Heidenheim vor dieser Saison verändert sich was. Ja. Das ist halt einfach so. Aber ich glaube schon, dass es bilden sich, glaube ich, schon so Strukturen und Ideen, die sich fortschreiben. Und wie das dann in der nächsten Saison ist, das kann man ja immer, wie will man das dann großartig vorhersagen? Du weißt nicht, wer raufgeht, du weißt nicht, wer runterkommt. Davon hängt ja dann doch ganz viel ab. Was passiert denn, wenn jetzt der HSV das Nachholspiel noch gewinnt und plötzlich durchmarschiert?
Nichts oder passiert Schalke? Dann. Der
HSV ja, da passiert nichts. Es ist April. Der HSV gewinnt im April nichts. Und Gottes Geschenk an den Fußball wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr da sein. Aber
das hat er tatsächlich von sich selbst behauptet? Oder
nein, das ist meine Zuschreibung darüber. Ich würde es ihm auch zutrauen, aber es ist nur meine Zuschreibung an ihn. Wenn jetzt Bremen und Schalke hochgehen, ist es was anderes, als wenn Darmstadt und St. Pauli hochgehen. Wenn Bielefeld und Fürth absteigen, ist es was anderes, als wenn Fürth und Hertha und Stuttgart absteigen.
Ja.
Also die Unwägbarkeiten sind da.
Nichts gewiss, weiß man nicht.
Ja, aber an sich sehe ich tatsächlich schon, wenn man noch an der einen oder anderen Stellschraube dreht, sich vielleicht noch im Sturm jemand holt, der ein bisschen anderer Stürmertyp ist.
Und zwar welcher?
Gustav Nilsson von WN Wiesbaden.
Schauen wir mal, wann da die Verpflichtung. Was ist das für ein Stürmertyp?
Er ist kopfballstark, bullig, kann auch gegen den Ball gut arbeiten. Der Typ. Und nachdem Dieter Hecking ja immer nach Spielern schaut, die entweder Deutsch sprechen oder in Deutschland spielen oder so, ist ja die Auswahl eingeschränkt. Deshalb wäre das jetzt also so der, auf den ich käme. Also quasi in Manuel Schäffler in Jung.
Okay. So.
Vielleicht noch ein bisschen sogar defensiv stärker und kopfballstärker als Manuel Schäffler.
Okay.
Also, das ist jetzt. Ich möchte nicht, dass daraus ein Gerücht entsteht. Es ist einfach nur so der Typ, wo ich sage, das wäre, weil ich letztens auch mal gefragt worden bin, ja, welchen Spieler würdest du für die Offensive empfehlen? Das wäre so einer. Vielleicht passiert ja auch was anderes und sie sind an irgendwelchen Zweitligaspielern dran, die du nicht kennst.
Hat auch einen tätowierten Arm, womit wir die Klammer zu Kevin Müller auch wieder geschlossen hätten. 24 Jahre alt, nicht mehr lange, dann 25. Håkon Gustav Nilsson. Nie gehört, weil ich mich mit den Mannschaften von Wien Wiesbaden noch weniger beschäftige
als mit der dritten Liga noch weniger als mit der zweiten.
Ja,
obwohl Michael Kölner da spielt.
Ja, doch, dritte Liga grundsätzlich sehr gerne, aber halt Wien Wiesbaden. Naja.
Ja.
Es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die darf man nicht wissen müssen oder so.
Muss man nicht wissen müssen.
Ja, genau. Okay, na dann haben wir es doch auch ohne Uli einigermaßen hinbekommen. Haben wir was vergessen? Nikola Dobe, da im Wechsel. Den Gerch, den machen wir doch noch. Du hast einen vorbereitet und man muss vielleicht noch anmerken, dass ich den letzten erraten habe. Dummerweise ungefähr in der Sekunde, nachdem wir die Aufnahme
beendet haben. Genau, ich habe auf die Aufnahme beendet und dann
kam von mir Joe Max Moore.
Genau.
Sehr ärgerlich. Aber.
Ja. Aber.
Den errate ich jetzt auch. Ich glaube, ich lege jetzt so eine
Serie. Ich glaube, den errätst du, ja.
Bis zum Saisonende hin.
Jawohl.
Leg los.
Gerchs Eintrag in die Geschichtsbücher an einem Tag, an dem es vor allem um den Gegner ging, ist längst ausgelöscht. Da einem Verein die Heimat fehlte, war er eben dann doch nicht der Letzte. Geboren ist Gerch dort, wo der Berater berühmter Landsleute im vergangenen Jahr mit dem Versuch scheiterte, sich als Investor zu etablieren. Von dort ging es mit 14 zum wahrscheinlich bekanntesten Verein seiner Heimat, mit dem er im Laufe seiner Karriere sowohl als Spieler als auch als Trainer noch Meister werden sollte. Von da ging es dann auf die Insel, wo Gerch viele bekannte Trainer hatte.
Habe ich ihn jetzt richtig oder nicht?
Du hast ihn richtig.
Ja, okay. Ja. Das wollte ich schon auch noch anmerken, dass es so früh wie nie in der Geschichte so dieses Formats passiert.
Früh wie nie. Ja. Also, für alle, die noch rätseln, von dort ging es auf die Insel, wo Gerch viele bekannte Trainer hatte. Einen Bayern im Finale-Bezwinger, einen der bekanntesten und einflussreichsten Scouts Italiens und jemand, der als einer der wichtigsten Einflüsse für einen der größten Trainer der Neuzeit gelten dürfte und der ihm heute assistiert. Immerhin 5 Jahre blieb er dort, ehe er zurück aufs Festland ging. Dort spielte er in einem Land, das einst vereint mit seiner Heimat war, einige Spiele mit einem späteren FCN-Kapitän, verließ den Verein aber nach nur einem Jahr, weil er ständig verletzt war. Im Winter darauf drängte Gerch beim Club sich so auf im Trainingslager, dass er sofort einen Vertrag erhielt. Er debütierte am 13. Spieltag, obwohl das Spiel im Januar stattfand, als er für den Torschützen des 2:1 eingewechselt wurde. Am Ende stand es 2:3. Von den kommenden Spielen verlor der Club, bis der Aufstieg feststand, nur 2 von 15. Gerch kam meist zu Kurzeinsätzen, im Rückspiel seiner Debütpartie allerdings spielte er von Beginn an, legte das 1:0 auf und erzielte das 2:0 selbst, ehe die Axt für ihn ins Spiel kam. Verletzungen plagten Gerch auch weiter, sodass er zwar 4 Jahre nach seinem letzten Länderspiel wieder für sein Land auflaufen durfte, der Durchbruch in der Bundesliga blieb ihm aber verwehrt, obwohl seine fußballerischen Fähigkeiten unbestritten waren. So blieben jene beiden Tore im anfangs angesprochenen Spiel in Deutschland sein einziger Claim to Fame. Sogar die Süddeutsche Zeitung widmete ihm einen kleinen Artikel, obwohl es ja an dem Tag eigentlich um andere ging. In der folgenden Saison hatte er dann noch einen Kurzeinsatz bei eben jenem Gegner, ehe er im Winter den Vertrag am Pfalzner Weiher auflöste und in die Heimat zurückkehrte. In 5 verschiedenen Spielzeiten lief er mal mehr, mal weniger, aber immer gebeutelt von Verletzungen für den Verein auf, ehe er seine Karriere beendete und nur 2 Jahre später genau dort Trainer wurde. Er holte sofort das Double, wurde nach einem Start mit 3 sieglosen Spielen und einem Champions League aus in der Qualifikation aber entlassen. Ein Jahr später übernahm er einen weiteren Verein, für den er einst gespielt hatte. Auch dort blieb er nicht lange im Amt. Inzwischen ist er Jugendkoordinator und Co-Nationaltrainer bei seinem Heimatverband. Und der Fadi hatte es sehr schnell.
Ja, aber als sehr schöner Gerch, vor allem, wenn man sich dann, nachdem ich ihn erraten hatte, noch konnte ich noch versuchen, all die anderen, die du da ohne Namen zu nennen, erwähnst, zu erraten. Was mir nicht bei allen gelungen ist, unter anderem bei diesem Trainer Dingsbums, der Maßstäbe gesetzt hat. Schöner Gerch. Geil.
Dankeschön.
Ja. So, ja dann. Machen wir Feierabend. Ich muss jetzt noch
Nudeln
mit Tomatensoße.
Schweinebraten.
Oh, siehst du, so sind die Unterschiede. Ich mache Nudeln mit Tomatensoße und du Schweinebraten. Das ist sehr schön. Gönne ich dir von Herzen. Ja. Und
dann bis nächste Woche.
Nächste Woche ist Samstag.
Samstag 2030.
2030. Flutlicht. Und die Ultras. Ja. Über die haben wir jetzt auch nicht gesprochen, aber naja. Gut. Wir können ja nicht an alles denken, wir mussten diesmal Fußball machen.
Wir haben ja selbst Dove da nicht ausgiebig gewürdigt.
Ja, das ist, naja, gut. Jetzt ist er halt aus dem Blickfeld verschwunden. Ja. Genau, gut. Dann dir einen schönen Abend, euch allen einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.